Deutschlandfunk, Interview.
Genau dort erreichen wir auch Christoph Bahls, politischer Geschäftsführer der Umweltorganisation German Watch, eine umwelt- und entwicklungspolitische Nichtregierungsorganisation. Ist das schön? Guten Morgen, Herr Bahls.
Guten Morgen aus Dubai.
Ein Übergang also weg von Öl, Gas, Kohle, wir haben es gerade gehört. Sind Sie denn mit dieser neuen Formulierung zufrieden?
Das ist ein recht starkes Signal an alle Staaten, die dazu aufgefordert werden, die Wende weg von Öl, Gas und Kohle zu organisieren. Und es wird untermauert durch die sehr starken Ziele für Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Bei erneuerbaren Energien soll die Kapazität, die heute auf dem Planeten es gibt, bis 2030 verdreifacht werden. Und in diesem Zusammenspiel ist das ein starkes Signal. Und ich bin gespannt, ob die Ölstaaten Russland und China das nachher im Plenum durchgehen lassen werden oder ob das nochmal zur Frage gestellt wird.
Das ist sicherlich eine wichtige Frage. Aber ich würde auch nochmal nachhaken wollen, wenn Sie sagen starkes Signal, frage ich mich, ob das denn ausreicht, dass da im Text die Staaten ja lediglich aufgefordert werden, Öl und Gas runterzufahren. Ist das nicht noch zu viel Interpretationsspielraum, der da gelassen wird? Also zumindest nicht im Sinne der Bundesregierung, die sich da ja immer anders geäußert hatte.
Also wir hätten uns gewünscht, dass hier eine klare Verpflichtung der Staaten eingegangen wird, das zu machen, bis 2030 total zu beschleunigen. Diese Beschleunigung bis 2030 wird angesprochen, aber auch nicht in der Klarheit mit klaren Zahlen, wie wir uns das gewünscht hätten. Und dann bis 2050 das auf Null runterzufahren. Das wird hier aber dadurch, dass gesagt wird, dass man sich an den IPCC-Szenarien, also vom Weltklimarat, die wissenschaftlichen Szenarien orientieren soll, wird es in einen Rahmen gesetzt. Da wird ausdrücklich gesagt, bis 2030 sollen die Emissionen um 43% dabei mit sinken und bis 2050 sollen wir zur Treibhausgasneutralität dabei mitgekommen sein. Von dem her ist diese Rahmensetzung, wenn man das zusammenliest, schon sehr stark. Aber wir hätten uns das noch eindeutiger und noch mit größerer Verbindlichkeit gewünscht. Das wäre dann ein noch viel stärkeres Signal gewesen.
Und laut Weltklimarat ist die Begrenzung der Erderwärmung ja auf diese möglichst 1,5 Grad, aber nicht ohne die Abkehr von fossilen Energieträgern zu schaffen. Also der Weltklimarat würde jetzt quasi sagen, also Ziel verfehlt, oder?
Nein. Der würde sagen, das ist, was hier gefordert wird, ist, dass wir bis 2030, wenn diese Emissionsreduktion erreicht wird, die fossilen Energien schon global, weltweit um 25-40% nach den verschiedenen IPCC-Szenarien runtergefahren haben müssen. Und dass das bis 2050 nur noch ein sehr kleiner Rest mitbleiben kann, der dann durch technische Maßnahmen kompensiert werden könnte dazu. Alles andere ist danach, nach dem, was hier wörtlich vorliegt, im Prinzip nicht mehr möglich. Die Frage ist, ob alle Staaten sich an diese Beschlüsse dann auch halten. Dass der Finanzmarkt dementsprechend starke Risikobewertungen einsetzt und dass das in Handelsabkommen und auf verschiedensten Finanzmarktregulierungsebenen jetzt auch mit durchgesetzt wird dabei. Also die Durchsetzung muss noch erfolgen, aber das ist ein wichtiges Signal, was wir hier rausbekommen.
Würden Sie also der EU und damit auch Deutschland also empfehlen, diese Erklärung mitzutragen?
Ich glaube, wenn dieses Paket jetzt so mitkommen würde, wäre es für die EU unverständlich, wenn sie das nicht mittragen würde. Sie hat so viele Verbesserungen dabei jetzt durchgekämpft. Es ist gestern gelungen, dass 135 Staaten, sehr viele der besonders verletzlichen und armen Staaten, gemeinsam mit der EU und anderen Industrieländern Druck darauf gemacht haben, diese Nachbesserungen von dem vorher katastrophalen Text, der hier vorgelegen hat, zu bekommen. Und von dem her könnte man, wenn das nochmal aufgemacht wird und es dazu Debatten gibt, an wenigen Stellen auch noch versuchen, Nachbesserungen zu erreichen. Aber scheitern lassen sollte man es nicht.
Dieser, wie Sie sagen, katastrophale Text, der da gestern vorlag, den hat der Klimapolitiker Al Gore, ja der ehemalige US-Vizepräsident, so kommentiert, dass er sagt, das liest sich quasi, als hätte die OPEC den Wort für Wort diktiert. Wie konnte das passieren, nachdem Sie zwei Wochen zusammengesessen haben? Wie konnte dieser Entwurf dann auf den letzten Metern entstehen?
Das große Rätsel, was hier sich viele Leute dran versuchen, Lösungen oder Antworten darauf zu finden. Es war gestern in der Tat Saudi-Arabien das einzige Land, das gesagt hat, ja, mit diesem Text können wir gut leben, so wie er vorgelegt worden ist. Das zeigt die Einseitigkeit davon. Jetzt kann man sagen, naja gut, das war alles eine Taktik von den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Saudis vorzuführen, dass das, was sie hier wollen, von praktisch allen anderen Staaten abgelehnt wird und deswegen jetzt was deutlich Besseres mit vorzulegen. Aber vielleicht war es auch so, dass er versucht hat, möglichst nahe an den saudischen Forderungen zu bleiben und dann erlebt hat, da hat sich eine ganz breite Allianz von 135 Staaten gebildet und gegen die kann er hier keinen Beschluss durchführen, wenn das Ganze nicht zum Scheitern geführt wird.
Jetzt geht es eben darum, die ungefähr 65 anderen zu überzeugen. Denen geht es natürlich auch um Zukunftsperspektiven in ihren Ländern, die ja sehr stark eben auf den Export von Erdöl zum Beispiel setzen aktuell. Mit welchen Argumenten lassen sich denn die Bremser überzeugen?
Also die Internationale Energieagentur hat hier eine interessante Präsentation gehalten, wo sie gezeigt hat, wie diese Staaten von der Transformation hin zu erneuerbaren Energien, als vieles davon sind Wüstenstaaten, viele haben viel Windpotenzial und könnten für grünen Wasserstoff und die Derivate, die daraus entstehen, eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, dass diese Staaten auch in einem künftigen Energiesystem eine wichtige Rolle international spielen könnten. Das ist eins der wichtigen Argumente, die diese Länder mit überzeugen kann.
Die Bundesaußenministerin hat ja wiederholt betont, dass die Europäer hier tatsächlich mit vielen Partnern gemeinsam für mehr Ehrgeiz kämpfen. Die Allianz, die Sie beschrieben haben, unterstreicht das. Wie haben Sie die Verhandlungsrolle der Bundesregierung in diesen zwei Wochen erlebt?
Ja, das war eine der stärksten, konstruktivsten Verhandlungsrollen hier auf dem ganzen Gipfel. Das hat sowohl für den Loss and Damage Fund, die Auffüllung, dass das auch mit einem Schwellenland zusammen passiert ist und damit auch diese in die Pflicht nimmt, mit einzuzahlen dafür,
eine ganz wichtige Rolle gespielt. Für die Schäden und Verluste, um das kurz zu übersetzen, ja.
Genau, das ist der Fonds für die Schäden und Verluste, der am ersten Tag hier beschlossen worden ist. Dann hat Deutschland schon beim Petersberger Klimadialog im März erstmals diesen Vorschlag für die starken erneuerbaren Energien und Energieeffizienzziele international auf die Agenda gesetzt. Und das ist jetzt hiermit durchgesetzt worden und verankert worden. Deutschland hat auch eine Schlüsselrolle bei gespielt, zusammen mit Frankreich und Spanien auf der europäischen Seite und dann mit vielen verletzlichen Staaten, dass diese Allianz, die gestern die Konferenz vor sich hergetrieben hat, mit auf die Füße gekommen ist und so wirkmächtig wurde. Also das war wirklich Klimadiplomatie, wie man sie sich wünscht.
Und gleichzeitig müssen wir auch dazu sagen, dass die Bundesregierung selbst ja die Reserve von Kohlekraftwerken reaktiviert hat. Was hieße also eine solche Formulierung, ein solches Abschlussdokument jetzt auch ganz konkret für die deutsche Klima- und Energiepolitik?
Also Gott sei Dank sind wir in Deutschland jetzt wieder so weit, dass wir im November den tiefsten Stand der Kohlenutzung haben, die wir jemals in einem November in den letzten Jahrzehnten hatten. Das heißt, dass diese Delle, die durch den russischen Angriffskrieg entstanden war, wieder weitestgehend ausgebügelt ist. Für Deutschland und Europa bedeutet das, dass wir im Bereich Energieeffizienz und im Bereich erneuerbare Energien weiter beschleunigen müssen. Und der Druck steht sehr stark darauf, dass wir bis 2030 ganz aus der Kohle ausgestiegen sein müssen und bis 2035, bis 40 dann auch aus den anderen fossilen Energieträgern. Der Druck auf die Industrieländer ist hierdurch noch deutlich stärker geworden.
Und wenn der Kanzler, der ja auch in Dubai war, also betont, dass das Ambitionsniveau, so hat er es gesagt, in Sachen Klimaschutz in Deutschland auch weiterhin hoch ist, dann hat er da also eine glaubwürdige Vorreiterrolle präsentiert.
Es gab gerade vom Kanzler in den letzten 2 Jahren auch einiges an Störfeuern, wo er die neue Gasquellen mitgefordert hatte, wo er unterbunden hat, dass Deutschland in dieser High Ambition Koalition mit dabei war in den letzten Statements. Gott sei Dank hat Deutschland jetzt hier eine andere Rolle gespielt und ich hoffe, dass damit auch diese Ambivalenz in Bezug auf neue Gasquellen dabei stärker in den Hintergrund gedrängt oder ganz zurückgedrängt werden kann.
Vielleicht nochmal abschließend, Herr Balz, es ist bei weitem nicht Ihre erste Klimakonferenz. Wenn dieses Dokument jetzt durchgeht, wir können nicht in die Zukunft gucken, aber bei allem, was sonst noch beschlossen wurde, würden Sie die als erfolgreich bezeichnen in diesem Fall?
Also wenn das Dokument so durchkäme, wie es jetzt ist, wäre das wahrscheinlich eine wirklich historische COP. Weil dieser Wendepunkt weg von fossilen Energien. Wir haben bisher ja die ganze Zeit, seit 1990, wo um Klima verhandelt worden ist, trotzdem praktisch Jahr für Jahr einen Anstieg global der Nutzung von fossilen Energien gehabt. Und jetzt sagen die Staaten gemeinsam, damit soll Schluss sein, ab jetzt wollen wir runterfahren. Das ist wirklich ein Wendepunkt politisch. Und wenn der auch nur halbwegs ernsthaft umgesetzt wird, wird das die Welt und die Geopolitik in dieser Welt dramatisch verändern.
Sagt Christoph Balz live für uns in Dubai. Er ist der politische Geschäftsführer der Umweltorganisation Germanwatch. Besten Dank, Herr Balz, und viele Grüße nach Dubai.